das Thema Rom unterstrichen ja.
Radio Roma Respekt. Subjekt, ne?
Komm mal Hip-Hop ein bisschen.
Das Thema Rom
Subjekt,
unterstrichen ja.
Akzeptiert uns.
Ja, wir sind doch auch Europäer.
Nein, wir sind mehr Europäer wie die.
Nein. Akzeptiert uns.
Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind, die werden abgeschoben.
Radio Roma Respekt.
What the fuck? Was ist das für eine Nummer?
So eine Perle wegzuschmeißen.
What the fuck? So, come on.
Also nimmt uns doch endlich an.
Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Die ganze Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht.
Das Thema Rom.
Rom, ja.
Unterstrichen, ja.
Radio Roma Respekt.
Am 26. November 2017 spielte der Jazzmusiker Joshua Stefan mit seinen Kollegen im Jazzclub Tonne in Dresden. Er spielt zusammen mit seinem Vater Günther Stefan, der die zweite Gitarre spielt, und mit dem Bassisten Stefan Berger. Die drei beziehen sich mit ihrer Spielweise auf den berühmten Jazzgitarristen Django Reinhardt, der in der Mitte des 20. Jahrhunderts aktiv war. Darüber und über andere Dinge habe ich mich mit Joshua Stefan unterhalten. Radio Roma Respekt Nummer 25. Joshua Stefan, Jazzgitarrist und Django-Loge. Joscho Stephan, Gitarrist und Djangologe. Hallo.
Hallo.
Ja, lass uns darüber reden, was Djangologie für dich bedeutet. Wie bist du dazu gekommen, ganz grundsätzlich? Was waren deine musikalischen Inspirationen? Du hast ja nicht nur Jazz gehört in deinem Leben.
Das ist zufällig bei mir passiert. Also ich habe angefangen Musik zu machen mit 6 Jahren und mein Vater, der heute hier bei mir in der Band auch mitspielt und Gitarre spielt, hat mich natürlich irgendwie zum Instrument gebracht. Aber viele denken dann immer, weil wir auch einen Roma-Background haben, das wäre jetzt schon immer Gypsy Swing gewesen, war es aber gar nicht. Mein Vater hat so die Musik seiner Jugend, Beatles, Santana, so Zeug hat er gespielt. Damit bin ich erstmal an Musik herangeführt worden, bin heute noch ein riesen Beatles-Fan. Und als er gemerkt hat, welche Fähigkeiten ich auf der Gitarre habe, hat er gedacht, da muss ich den Jungen fördern. Da man aber damals nicht gewusst hat, wie, dann irgendwie ging es zur städtischen Musikschule. Da war es dann erstmal klassische Musik. Dann bin ich irgendwann mit 10, 11 Jahren wieder zurück zur Rockmusik gekommen, fing dann auch schon an, langsam zu improvisieren und habe durch einen Zufall Django Reinhardt entdeckt. Das muss so mit 13 ungefähr gewesen sein. Und das hat mich ziemlich gepackt, weil da war alles drin, was mir in anderen Richtungen so im Gesamten halt gefallen hat. Das hat er sehr kompakt in seine Spielweise reingebracht, Django Reinhardt. Dann nur akustische Gitarre. Und ja, dass ein Gitarrist auch wirklich Bandleader ist, das ist ja auch nicht alltäglich. In der Rockmusik sehr, sehr schwer. Da gibt es ganz, ganz wenige, ich sage jetzt mal, Leute wie Santana oder so, der wirklich dann mal Bandleader ist. Ansonsten wird ja auch eine Gruppe immer von einem Sänger dominiert. Und für mich war relativ früh klar, mit der Stimme, das wird leider nicht mehr es wird leider nicht mehr besser. Und dann sucht man vielleicht auch was, wo man auch eher auch mal als Leader eine Band führen kann. Und da war Gypsy Swing für mich einfach perfekt.
Wenn du sagst Bandleader, du bist der Chef von der Band. Also was spielt das für eine Rolle, dass der Fokus sehr auf deiner Person ist?
Ich sag mal, was heißt Rolle? Also es ist natürlich eben schon die klassische Rollenverteilung schon in dieser Art Musik. Es gibt natürlich andere Jazz-Richtungen, wo man jetzt sagt, da kommt ein Solo von jedem irgendwie oder das Ganze ist eher ein Kollektiv. Beim Gypsy Swing, das ist natürlich eben der Swing-Musik entliehen. Da ist es natürlich schon so, dass der Bass und die Rhythmusgitarre wirklich auch eigentlich die Begleitrolle einnehmen, wobei unser Bassist heute ist der Stefan Berger mit dabei, tolle Soli natürlich auch spielt und ich die Leute auch einbinde. Und wenn wir im Quartettform spielen, dann bin ich zwar immer vielleicht noch Bandleader, aber dann bin ich nicht mehr Hauptsolist. Dann haben wir entweder Geige oder Vibraphon, ein toller Mann aus Köln, Matthias Strucken ist dann mit dabei, oder eine Klarinette Helmut Eisel, der aus dem Klezmer-Bereich kommt. Dann ist es sogar, dass man eigentlich fast schon 2 Leader vorne hat, aber mir geht es gar nicht mal darum jetzt, dass man sagt, ich muss jetzt der Leader der Band sein, aber dass man eben halt als Instrumentalmusiker auch eine Musik für sich findet, die funktioniert und vielleicht sogar in der Nische ein etwas breiteres Publikum anspricht.
Ich habe gelesen, dass du, also nochmal der Begriff Djangologie, dass du die Musik von Django Reinhardt für dich weiterentwickelt hast. Was hast du da weiterentwickelt? Hat das mit den vielen Genres zu tun, die du mit einflechtest in diese Sinti-Jazz-Musik?
Ich denke, Django Reinhardt, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Erbe. Und wenn man Django Reinhardt nimmt oder Wes Montgomery in der Jazzgitarre oder meinetwegen, man nimmt einen Charlie Parker als Saxophonist. Es gibt Musiker, da kann man ja nichts verbessern. Das wäre ja jetzt irgendwie, das wäre sehr, sehr vermessen, das zu sagen. Django Reinhardt war ein Genie und mir ging es nie darum, jetzt besser zu spielen als Django Reinhardt, was man nicht kann, sondern eigentlich den Geist seiner Musik natürlich zu leben, die Art und Weise der Instrumentierung oder den Sound auch zu übernehmen, aber in die heutige Zeit ein wenig zu übertragen. Das heißt, ich probiere halt immer wieder Mixturen, die sehr spannend sind, also entweder Gypsy Swing mit anderen Genres zu mischen. Wir hatten es eben schon, Klezmer ist eine, ist eine andere Stilistik, die wir zusammengebracht haben. Gypsy Swing und Klezmer läuft sehr, sehr gut. Dann gibt es Kollegen aus dem Jazz-Bereich, mit denen ich zusammengearbeitet habe, aber auch was die Titelauswahl angeht, neben den Eigenkompositionen und den klassischen Standards, habe ich immer wieder probiert, auch Stücke reinzubringen, also mal ein zeitgemäßes Stück für den Gypsy Swing zu entdecken. Hey Joe ist eine Nummer, die wir live spielen und unheimlich gut ankommt, weil man eben merkt, es sitzen ja auch Leute im Publikum, die eigentlich zum größten Teil nicht mehr mit der Musik Django Reinhardts groß geworden ist. Wir haben natürlich ein etwas älteres Publikum, das ist klar, hat man glaube ich in jeder Form der Jazzmusik, aber um jetzt wirklich Zeitzeuge bei Django Reinhardt zu sein, da muss man schon mittlerweile, ja, ich sag mal, über 80 Jahre alt sein. Und das sind jetzt die wenigsten auch im Publikum. Das Publikum bei uns bewegt sich realistisch gesehen, sagen wir mal, zwischen 30 und 70 Jahren. Und das sind Leute, die natürlich auch mit Rockmusik und Popmusik und anderen Dingen groß geworden sind. Und wenn die dann Hey Joe, also in dieser Kombination mit der klassischen Gypsy Swing Gitarre sehen, sind sie begeistert oder man bekommt sogar auch vielleicht Fans dazu, die gar nicht wussten, was Gypsy Swing war. Also für mich ist, glaube ich, eigentlich wichtig, den Gypsy Swing auch in Zukunft spielen zu können. Auch nachdem Django, ich sag jetzt mal, schon seinen 100. Geburtstag gefeiert hat, dass es aber auch frisch bleibt und auch ein jüngeres Publikum anspricht.
Ja, wir machen ja Gypsy Swing und Django Reinhardt ist die große Inspiration, aber ich bin natürlich mit anderer Musik aufgewachsen, habe ja viele andere Musik gehört, sehr gerne auch Rockmusik und ich dachte mir, ein Stück von Jimi Hendrix, das wäre doch mal was im Gypsy Swing-Stil. Ich merke, da geht kein Raunen durchs Publikum, das hätte ich jetzt anders geplant eigentlich. Naja, ich sag's nochmal, also ein Stück von Jimi Hendrix, das wäre mal was im Gypsy Swing-Stil, habe ich mir gedacht. Jetzt kommt das Gute. Für alle, die auf Jimi Hendrix stehen, also es ist ein Stück, was Jimi Hendrix gespielt hat, Hey Joe. Und für alle anderen, die sagen, Mensch, ich höre lieber Gypsy Swing, keine Sorge, es klingt genau wie all die anderen Stücke, die heute gespielt haben. Es passiert gar nicht so viel. Aber trotzdem zum Abschluss des ersten Teils, Hey Joe.
Ich habe den Eindruck, dass relativ viele Jazzmusiker, die möglicherweise auch einen Roma-Hintergrund haben und ganz unterschiedliche Jazzstile gespielt haben, jetzt vermehrt zum Sinti-Swing überlaufen. Hast du da eine Erklärung dafür? Was ist deine Rolle in dieser Szene eigentlich? Du kooperierst ja auch.
Ja, also ich hab mit der Musik angefangen aus freien Stücken, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also das muss man ja auch immer sehen, dass ich mir diese Musik ausgesucht habe. Und ich habe gestartet, wenn ich jetzt wirklich sage, mit 16, eigentlich schon mit meinem Vater auf der Bühne. Jetzt bin ich 38, also über 20 Jahre unterwegs. Und als ich anfing, das war ja 94, 95, 96, sowas, da kamen schon die ersten Konzerte, da war die Musik bei weitem nicht so populär wie jetzt. Die hat immer irgendwelche Revivals erlebt. Das war in den 60er Jahren das erste Mal mit Schnuckenack Reinhardt, 70er mit Hänschen Weiß. Dann kam Birelli Lagren Anfang der 80er Jahre. Und dann war, nachdem Gypsy Swing vielleicht 30 Jahre gut präsentiert war, irgendwie ein kleines Loch auch drin. Es gab das Rosenberg-Trio in Holland, die ich auch toll fand, aber die in Deutschland kaum zur Geltung gekommen sind. Ich sage jetzt mal, was die Präsentation auf deutschen Bühnen angeht. Und ich glaube, ich war, darf ich glaube ich sagen, oder würde ich einfach mal behaupten, dass ich auch einer der jüngeren Generation bin, der einfach auch wieder dafür gesorgt hat, dass die Musik wieder Gehör gefunden hat, weil ich einfach dran geblieben bin und dran geglaubt habe, dass diese Musik toll ist. Und neben mir gab es dann eben Leute in Frankreich oder auch in Amerika eine große Szene, die zum gleichen Zeitpunkt, also so Mitte der 90er und auch zur Jahrtausendwende, gestartet haben, eigentlich wirklich konstant mit dieser Musik zu arbeiten. Und das hat, ich glaube, auch wirklich viele andere Musiker aus anderen Genres sogar auch beeinflusst. Ich kenne viele Leute, die eben aus dem Jazz-Bereich jetzt auch schon mal eine Django Reinhardt-Scheibe oder eine Gypsy Swing-Scheibe aufgenommen haben. Oder Gitarristen, die vielleicht aus der Rockmusik entstammen, wirklich gesagt haben, das ist was Tolles, da möchte ich mal hin. Ich glaube, ist auch vielleicht das Internet nicht unwichtig. Für uns hat YouTube sehr, sehr viel gebracht, dass wir heute wirklich gut besuchte Konzerte haben und in der ganzen Welt spielen. Liegt auch daran, dass Leute uns da entdeckt haben und gesagt, was ist das denn? Also ich meine, auch Django Reinhardt, der legendär ist, ist ja vielleicht vielen Leuten ein Begriff vom Namen, aber wahrscheinlich weiß über die Hälfte gar nicht, was er gespielt hat. Und da ist natürlich viel durchs Internet passiert und ich glaube, es ist eine Musik, die in die Beine geht, es ist eine Musik, die trotzdem eine Virtuosität und eine Qualität hat, es ist eine Musik, die unterhalten kann und das haben viele Musiker gemerkt und dementsprechend erfreut sich jetzt, ich sage gerade mal, dass diese Stilistik bei Musikern einer großen Beliebtheit.
Na, ich dachte an so Leute wie Harry Stoiker zum Beispiel, der eher so Jazzrock gemacht hat am Anfang, also auch so ein bisschen Hippie-mäßig unterwegs war, Krautrock kann man das dann sagen überhaupt?
Ich weiß gar nicht, ob man das darf bei einem Österreicher. Aber beim Harry Stoiker, weil das jetzt als Beispiel kommt, er hat es ja selbst gesagt und das ist, glaube ich, das kommt bei der Musik auch noch mit dazu. Für mich jetzt gar nicht das große Problem wie für den Harry, aber der Harry hat dann irgendwann gesagt, er hat nochmal versucht, ich sage jetzt mal, vielleicht mit Anfang 50 auf die Bühne nochmal den Rocker zu geben, sagt dann, er kam sich einfach auch, ich sage jetzt mal, man kommt sich vielleicht ein bisschen albern vor, wenn man nicht gerade ein Teil der Rolling Stones ist, den nimmt man das auch mit 100 noch ab. Aber für viele Musiker, die dann halt auch ein gewisses Alter haben, dann suchst du auch vielleicht eine Musik, die alterskonform zu der passt. Und er hat gesagt, Django war immer einer seiner größten Vorbilder auch. Und er hat einfach gemerkt, diese Musik hat ein bisschen Stil und Eleganz. Und auch wenn du ein bisschen älter bist und gehst auf die Bühne, kannst du sowas gut präsentieren. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass man auch gerade diese Musik bis ins hohe Alter spielen kann.
Und dem voraus ging ja auch so eine Art Fusion bei Harry Stoiker, dass er mit indischen klassischen Musikern zusammengespielt hat, so wie du eben mit Klezmer-Leuten zusammenspielst. Warum geht das gut zusammen, das mit dem Klezmer?
Auch da glaube ich, weil wir schon die gleichen Zutaten in unseren Stilistiken haben. Also die Klezmer-Musik, die lebt ja zum Beispiel durch diesen Freilach-Rhythmus, ein sehr, sehr, ich sag mal, pulsierender Rhythmus, der ähnlich ist dem Swing. Also ich meine, ähnlich jetzt überhaupt natürlich nicht von der Spielweise, aber einfach vom Schub oder von der Kraft. Dann sind die Klezmer-Musiker, genauso Improvisatoren wie die Gypsy-Swing-Leute. Da ist Virtuosität spielt eine Rolle, aber auch die Melodie. Also ich meine, da kommt wirklich viel zusammen. Es ist ja immer auch ein Wagnis. Man kann die Musik mit sämtlichen Stilistiken kreuzen. Nicht alles wird funktionieren. Es gibt bestimmt auch Dinge, wo man an die Grenzen stößt und merkt, das ist es jetzt leider nicht. Ist mir auch, ich sag mal, in Ansätzen auch schon passiert, wo man mit einem Kollegen sich zweimal trifft und denkt, bei der dritten Probe, hör mal, ich glaube, da kommen wir nicht zusammen. Aber beim Klezmer zum Beispiel, da funktioniert es wunderbar. Thank you.
Das war Three Little Words von unserem gemeinsamen Projekt zusammen mit einem fantastischen Vibraphonisten, Matthias Strocken, mit dem wir sehr häufig spielen bei, ja, bei uns in der Gegend in Köln oder Mönchengladbach, Aachener Raum. Und ist auch, glaube ich, eine der Formationen, von der ich noch Rest-CDs habe. Der Rest ist, glaube ich, weg. Three Little Words.
Ich würde gerne auf das YouTube-Video kommen, was ich intensiv rezipiert habe. Du hast dich ironisch damit beschäftigt, dass das Werk Django Reinhardts Johnny Depp zugesprochen wird. Magst du das nochmal erklären, was da dein Hintergrund ist?
Das mache ich gerne bei Konzerten, weil ich bin ja jemand, der auch Humor hat, und ich glaube, auch Django Reinhardt würde heute drüber lachen. Und das, ich glaube, man darf bei allem, Frank Zappa hat ja schon gefragt, irgendwie, does humor belongs in music? Und ich glaube schon, dass es so ist. Und gerade wenn du einen Typen siehst wie Django Reinhardt, es gibt jetzt einen neuen Film über Django Reinhardt, wo er sehr ernst und ein bisschen sauertöpfig schon fast dargestellt wird. Und das gefällt mir nicht so ganz, weil ich gedacht habe, Django Reinhardt war bestimmt ein sehr ernst Typ auf der einen Seite, aber auch ein unheimlich lustiger, komödiantischer Typ, der Stefan Grappelli, so steht es in Büchern, ob es stimmt, weiß man nicht, einen Backstein in seinen Geigenkoffer gelegt hat, damit er wieder zu ihm nach Hause kommen muss, weil er eigentlich lieber mit Grappelli feiern wollte, und Grappelli sagte, ich habe aber ein Konzert in Paris, ich muss jetzt weg. Und so sagt man, dass er ihm einen Backstein reingelegt hat, die Geige rausgenommen hat, sodass Grappelli keine andere Chance hatte, als Django wieder besuchen zu müssen. Also er hat schon auch eine Art kindlichen Humor gehabt, und ja, so ist es halt mit dem Werk. Man darf sich nicht zu ernst nehmen und auch andere Dinge einfach nicht. Also für mich, und das ist eigentlich sogar, ich sag mal, die Essenz dieser Geschichte, mir ist egal, ob die Leute Django Reinhardt kennenlernen durch Johnny Depp, solange sie einfach die Musik schätzen. Und das ist eigentlich, glaube ich, der Kern der Sache. Die Leute fragen, boah, super, was der Johnny Depp da spielt, wissen gar nicht, dass es Django Reinhardt ist. Und das ist auch in gewisser Weise unser Auftrag oder der Auftrag aller Musiker, die heute Gypsy Swing spielen, immer noch weiter diese Musik in die Welt zu tragen. Und wie gesagt, ich nehme dann Johnny Depp gerne als Ventil, weil ich sage, wenn der es auch schafft, Django Reinhardt da wieder in aller Munde zu bringen, dann haben wir alle was davon. Dann darf man nicht immer direkt so negativ jetzt rangehen, ja, aber Johnny Depp spielt nicht wie Django Reinhardt, sowas kommt dann immer ganz gerne. Ich finde es eigentlich gut, dass eben durch Johnny Depp die Leute vielleicht dann Django Reinhardt entdecken.
Also du gehörst sozusagen nicht zu den Roma-Aktivisten, die auch Musiker sind, die das beklagen, dass es solche Fehlattribuierungen gibt?
Ja, also die Frage ist ja, wenn man das jetzt sieht, dass Django Reinhardt, ich meine, Django Reinhardt war jetzt Sinto und deswegen nennt man das heute Sinti-Swing. Im Prinzip ist das ja schon eine Verunglimpfung, ich sag mal, der Musik oder ich sag jetzt mal des Genres, wenn man ehrlich ist. Und ich meine, Sinti-Swing oder Zigeuner-Swing ist ja letzten Endes nur deswegen ein Begriff, weil Django Reinhardt das gespielt hat, der eben halt zufälligerweise ein Sinto war und halt, ich sag mal, da seine Wurzeln hat. Und man hat eine Begrifflichkeit dafür gesucht. Ich meine, wie groß das ist, was der Mann geschaffen hat als eigene Stilistik. Also das muss man schon so sehen. Er hat als einer der wenigen im Jazz eine eigene Stilistik, die im Prinzip genau in einem Atemzug mit Bebop oder Modern Jazz oder Free Jazz genannt wird, wird auch Gypsy Swing genannt. Und das ist eine eigene Stilistik, die er geschaffen hat. Man könnte ja auch jetzt sogar hingehen und sagen, wir lassen jetzt mal die ganze Ethnie weg und nennen das Ganze mal, das ist eigentlich der Ursprung des europäischen Swing. So könnte man es jetzt auch nennen. Von daher habe ich nie das Problem damit, wenn jetzt Johnny Depp sich da eben halt so ein bisschen, ich sag mal, als Zigeuner-Gitarrist verkleidet, so sieht es ja fast aus in dem Film, dass das alles irgendwie ein bisschen märchenhaft letzten Endes dargestellt ist, gar keine Frage. Muss aber dann auch sehr kritisch sagen, dass man dann den Leuten auch sagen muss, wer sich den neuen Django Reinhardt-Film anguckt und sich mit der Biografie auskennt, das finde ich fast unverschämter, dass da komplette Fakten vertauscht werden. Also die Story, die in dem Film dargestellt ist, die hat kaum Wahrheitsgehalt, und das finde ich viel schlimmer.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel gelingt Django Reinhardt am Ende die Flucht nach in die Schweiz. Das stimmt ja schon gar nicht. So endet der Film. Also man sieht einfach nur, wie Django den Hügel hochsteigt, ist auf einmal in der Schweiz und dann steht auf einmal Blende. 1945, Django ist wieder in Paris. Also es wird eigentlich gar nicht das entscheidende tragische Merkmal, dass man ihn da abgefangen hat und er ja wieder zurück muss. Das wird im Film gar nicht dargestellt. Jeder, der die Geschichte kennt, sagt, was ist das denn? Aber wer die Geschichte nicht kennt, geht ins Kino und kommt wieder raus, bekommt da schon wieder einen ganz, ganz, ich sag mal, einen ganz, ganz falschen Django Reinhardt oder eine ganz falsche Biografie Django Reinhardts präsentiert. Das ist dann im Prinzip eigentlich viel schlimmer, als wenn Johnny Depp mit seiner Dobro auf dem Hausboot den Minor Swing spielt.
Okay, das ist dann noch eine ganz andere Dimension von Kritik, die du sozusagen popkulturellen Produkten über Django Reinhardt hast. Ja. Was mich dabei auch beschäftigt, ist, dass Django Reinhardt gerade als ein Mitglied einer von Nazis verfolgten Minderheit trotzdem als erster weißer Jazzer von Weltrang gilt.
Ja, das kann man sagen. Eher zusammen mit Stefan Capelli. Ich würde da nicht mal sagen, jetzt, ob man sagt Weiße, da gab es natürlich in Amerika auch welche, aber als Europäer auf jeden Fall. Die einzigen, die auch, da muss man immer aufpassen. Also letztens hatte ich dann auch, da hat man Gesprächsdiskussion und da war der Rolf Dombrowski war mit dabei, der sich natürlich auskennt. Und als ich dann so sagte, ja, Django Reinhardt war der einzige von den Amerikanern anerkannte Europäer im Jazzbereich, dann intervenierte, ja, es gab aber andere, die hier auch gespielt haben. Ich sagte, das habe ich auch nicht gesagt. Es gab natürlich jede Menge Swing-Musiker und auch in Deutschland, in der Berliner Szene oder wo auch immer. Aber schon in, ich sag mal, in der Wucht oder in der Größe, wie Django Reinhardt und Stefan Capelli es geschafft haben, in Amerika anerkannt zu werden, das war schon einzigartig zu dem Zeitpunkt. Ja, wobei man jetzt wieder sagen muss, unter Musikern spielt Ethnie keine Rolle. Ich glaube, das kann man wirklich festhalten. Deswegen sind vielleicht auch Musiker ein bisschen lockerer im Allgemeinen, was das Thema angeht. Rassismus spielt bei uns meine ich uns jetzt mal nicht als Roma oder Sinti, ich meine einfach mal als Musiker, spielt bei uns keine Rolle. Du hast mit 13 dein Plakat von Jimi Hendrix in der Bude hängen oder du verehrst Django Reinhardt und du hinterfragst nicht, war der Sinto, war der Schwarz, war das ein Chinese, ist der aus Deutschland oder ist es Australier, wie ein Tommy Emmanuel, sondern es ist einfach nur ein Vorbild für dich oder jemand, der dich unheimlich begeistert. Und das, finde ich, ist, glaube ich, das Wichtigste an der Musik, was oft vergessen wird. Außer man nimmt jetzt irgendwelche, ich sage jetzt einfach mal, rechtsradikalen Bands raus, sowas gibt es ja auch. Aber ich meine, das ist ja nun mal die ganz, ganz, ganz kleine Minderheit. Im Prinzip ist es wirklich so, es gibt keine Musikrichtung, in der Rassismus vorkommt, weil die Wurzeln immer irgendwo anders fußen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend oder eigentlich sehr schön.
Zumindest wissen das die informierteren Musikliebhaberinnen, dass Musik Wurzeln auch in einer gewissen Vielfalt an gesellschaftlichen Positionen hat, sage ich mal jetzt intellektuell ausgedrückt. Genau. Wenn du sagst, dass es unter Musikern keine Rolle spielt, was für einen ethnischen Hintergrund man hat, wo spielt er denn dann trotzdem wieder eine Rolle? Also hast du sozusagen mit deinen Herkünften, bist du da an Grenzen gestoßen?
Ich natürlich nicht. Also da muss man auch jetzt ehrlich sein, da war ich auch immer ehrlich. Deswegen habe ich schon gesagt, ich bin nicht derjenige, der eigentlich die politische Position einnehmen kann. Ich bin groß geworden in Deutschland, auch als Deutscher. Ich meine, ich kann ja nicht verleugnen. Meine Mutter ist deutsch, meine Großmutter väterlicherseits ist eben auch deutsch. Das heißt, mein Großvater war Roma. Aber man sieht ja, dass der Rest der Familie, ich sag mal, eben sehr deutsch auch geprägt ist. Und dementsprechend, ich bin nicht sehr dunkel, ich spreche nicht gebrochen Deutsch. Oder ich sag mal, dass man es direkt irgendwo hätte feststellen können. Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht. Aber ich kann natürlich genauso nachvollziehen, wenn man eben dann dunkel ist und halt vielleicht, ja, ich sag jetzt mal, gebrochen Deutsch spricht oder was auch immer. Es gibt immer noch Anfeindungen. Und ich meine, wir sehen es ja heutzutage, wie gesagt, ich will nicht politisch werden, aber wir sehen einfach, welche Strömungen auch heute in der Politik, ja, ich sag mal, von den Wählern wahrgenommen werden. Es geht in alle Richtungen. Es geht nach links, es geht nach rechts. Und woran das liegt, kann ich gar nicht sagen. Ich habe immer das Gefühl, ich will jetzt auch wieder nicht übertreiben, es geht nicht jedem gut, aber wir sind in Deutschland zumindest in einem sehr guten Land. Und das ist aber auch wieder die Erfahrung, glaube ich, die man dann als Musiker macht, wenn man durch die Welt gereist ist. Ich habe wirklich viel spielen dürfen in meinem Leben in tollen Ländern. Ich habe aber auch ein Konzert schon mal gespielt in Moldawien. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man in Moldawien mal war und hat da gespielt und sieht, dass in der Konzerthalle es eigentlich keine funktionierende Toilette gibt, dass in Deutschland, ich sag mal, in so einer Halle eigentlich schon ein Abrissband drumherum gewickelt wäre, weil Einsturzgefahr wahrscheinlich besteht. Wenn man sieht, dass das eben da dann noch dem höchsten Standard entspricht, dann weiß man eigentlich, wie gut man es im eigenen Land hat. Und ich glaube, das vergessen wir halt oft. Wir gucken immer nur nach uns, wer hat hier eigentlich das größte Auto oder wem geht es hier richtig gut und warum geht es mir so schlecht. Aber richtig schlecht, weiß ich nicht, ob es uns wirklich richtig schlecht geht. Es kann einem immer besser gehen, gar keine Frage, aber es kann einem auch viel schlechter gehen.
Die nächste Nummer, die wir von euch spielen, eine Einkomposition. Die habe ich geschrieben für das Programm zusammen mit Helmut Eisel, Gypsy Meets Klezmer. Und das ist ein Bolero angelehnt, ja, an die schönen Bolero-Stücke, die Django Reinhardt auch geschrieben hat. Die Nummer heißt Sunflower. Ja, toller Titel, ich merke, ihr seid begeistert. Es gibt jetzt leider keine nennenswerte Geschichte dahinter. Es ist ja oft so, dass dann sagt der Künstler, ja, und dann ging ich in den Garten und ich sah die Sonnenblumen. Oder meistens ist es gar nicht so. Das kann ich euch sagen. Und das denken die sich nur aus. Die komponieren was und dann finden die irgendeinen Titel und dann ist das Stück fertig. Und bei mir war das auch so. Und das ist die ganze Geschichte dahinter. Sunflower. Komposition von Dorado Schmidt, ein französischer Gypsy Swing Gitarrist und Geiger, wunderbarer Musiker und auch Komponist natürlich. Und diese Nummer, das ist unser großer Hit auf YouTube, mittlerweile über 700.000 Klicks. Wisst ihr, was das bedeutet? Nichts. Ich wollte es trotzdem erwähnen. Das hört sich sehr gut an. Hört sich sehr gut an. Aber es bedeutet auf der anderen Seite, sehr, sehr viele Leute haben uns gesehen. Ich glaube, Stefan alleine hat 600.000 Mal geklickt. Sehr viele Leute haben uns gesehen und wir durften aufgrund dieser Nummer auf vielen Festivals in der ganzen Welt spielen und verdanken dem Stück sehr viel, spielen es immer sehr, sehr gerne. Die nächste Nummer, das ist vielleicht die schönste Ballade, die Django Reinhardt geschrieben hat. Das ist Nuage.
Habt ihr da als Band oder hast du da als Musiker irgendwie einen speziellen Kontakt auch zur Community der Sinti in Deutschland? Also ich meine, da wird ja Sinti-Jazz auch intensiv rezipiert und gemacht. So. Bist du da irgendwie eingebunden oder hast du da Kollegen?
Ich sag mal, die Musiker, die meisten kennt man natürlich von den bekannten Leuten wie Birelli Lagrene oder Stochel Rosenberg, mit denen ich ja schon selbst aufgenommen habe. Wobei, da ist es ganz interessant, wenn man die halt eben jetzt trifft, die agieren auch schon wieder ein bisschen mehr als Musiker. Die sind natürlich auch in ihrer Community familiär drin, aber die sind so viel unterwegs, dass die auch viel mit Musikern und mit anderen Musikern unterwegs sind. Die haben nicht so den politischen Auftrag. Andere Leute, den ich sehr schätze aus Köln, Markus Reiner zum Beispiel, der ist ein bisschen politisch engagierter und ich finde, das passt auch zu ihm und er macht das wunderbar. Er nimmt diese Rolle wahr. Oder mein lieber Kollege aus Koblenz, Lulu Reiner, der eigentlich mit der typischen Gypsy-Swing-Musik nichts zu tun hat, eigentlich schon fast ein bisschen mehr im, ja, ich sag jetzt mal, Latin-Flamenco-Bereich unterwegs ist, der aber auch viel für, ich sag mal, für die Sinti tut, indem er halt auch Dokumentationen dreht und Musiker aus Marokko trifft und halt diesen, ich sag jetzt mal, diesen Austausch wahrnimmt. So habe ich natürlich mit den ganzen Musikern aus der Community zu tun. Die trifft man halt auch bei Festivals. Mit anderen hat man auch teilweise zusammen gespielt. Ich habe jetzt gerade mit dem Sandro Roll, junger Geiger, ein Konzert in Hannover gegeben. Den habe ich eingeladen. Sehr, sehr guter Geiger, der seinen Weg jetzt machen wird in der Musik. Aber klar, man trifft sich, weil ich glaube, in einer gewissen Stilistik spielt man auch auf vielen Festivals, wo eben halt auch genau die Musiker sitzen, die natürlich diese Art der Musik spielen. Also da kennt man sich dann schon weltweit.
Also euer Zusammenhang ist der Musikstil und nicht die Ethnie?
Nein, also wobei, ich meine, man muss jetzt auch mal sagen, die Sinti zum Beispiel in Deutschland pochen seit längerer Zeit darauf, sie wollen nicht Sinti und Roma genannt werden. Ich meine, das muss man auch mal sagen, wenn wir uns über die Ethnie unterhalten. Mein Großvater war Roma. Also ich bin eigentlich nicht klassischerweise derjenige, der in dieses, ich sage jetzt mal, Musikfeld passt. Und allein das finde ich auch manchmal ein bisschen schade, wenn ich es dann so sehe, dass eben halt Sinti sagen, wir sind Sinti und Roma sind Roma. Man sieht ja im Prinzip in der gleichen Abstammung irgendwo, dass es eben auch da Unterschiede gibt. Und ich glaube, ich meine, ich wohne jetzt auch in Nordrhein-Westfalen und ziehe mir nicht die Lederhose an. Also auch in Deutschland. Der Bayer hat halt eben andere Vorlieben als derjenige, der in halt Nordrhein-Westfalen lebt. Und im Osten ist es wahrscheinlich anders als im Süden. Familiär ist es oft eben so bei den Sinti-Musikern, dass die natürlich über drei Ecken irgendwie verwandt sind. Da falle ich aber dann schon mal komplett durchs Raster, weil durch eben meine Herkunft, die Roma-Herkunft, gibt es da kaum Verwandtschaft in den Musikerkreisen.
Du hast jetzt ausschließlich männliche Kollegen genannt. Fallen dir auch noch ein paar Frauen ein in der Szene?
Tatsächlich, was jetzt, ich sage jetzt mal, das Instrument angeht, müsste ich überlegen. Doce Reinhardt ist natürlich jemand, den man in den letzten Jahren immer mal wieder auf dem Zettel hat, die zeitlang halt musikalisch unterwegs war und glaube dann jetzt eher im Bereich Lesungen und so weiter unterwegs ist. Da mag es auch im osteuropäischen Raum viel mehr Musikerinnen geben. Das weiß ich nicht. Mit der Musik bin ich auch nicht so, muss ich auch ehrlich sein, bin ich nicht so bewandert. Aber es ist schon natürlich, und das hat jetzt, glaube ich, mit Sinti-Jazz nichts zu tun. Da kannst du auch Bebop spielen oder Modern-Jazz oder was. Es ist schon leider auch eine Männerdomäne, muss man sagen. Einfach das Instrument, glaube ich auch. Also ich sag mal, das Instrument im Jazz. Wenn ich den Helmut Eisel sehe, der spielt Klarinette. Ich weiß nicht, erzählt mir immer von in jedem Ort, da habe ich noch eine Schülerin und da habe ich noch eine Schülerin und da habe ich noch eine Schülerin. Und bei mir als Gitarrist ist es so, ich habe in den letzten Jahren ja, Dutzende Workshops gegeben ich sage jetzt mal, auf 200 männliche Teilnehmer kamen vielleicht 5 Frauen in all den Jahren. Was schade ist, und es waren wirklich gute Spielerinnen, warum auch nicht. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, in der Klassik ist der Prozentsatz wesentlich höher. Ich glaube, da ist es eher ausgeglichen. Es gibt unheimlich viele Frauen, die klassische Musik spielen, sei es jetzt Gitarre oder auch andere Instrumente. Im Jazz gibt es natürlich auch Frauen, die unterwegs sind, aber es ist bei weitem nicht, leider nicht vergleichbar.
Dottie Reinhardt hat ja auch so einen explizit politischen Ansatz. Also wenn sie Bücher schreibt, dann schreibt sie die, um Stereotype abzuwimmeln. Und ihr Hauptanliegen ist ja, ganz moderne Positivbeispiele gegen diese Stereotype zu setzen. Lass uns zurückkommen zur Djangologie. Also Dottie Reinhardt hat ja auch so ein Remake gemacht von dem berühmtesten Lied von Django Reinhardt. Wie findest du das?
Ich finde es gut. Also ich sag mal, jeder muss diese Musik so anpacken, wie er möchte. Also das, da bin ich zum Beispiel jetzt ein offener Typ. Ich sag ja, Lulu Reinhardt kenne ich ganz gut. Der fasst ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, der leidet da nicht drunter, aber er sagt dann auch schon mal, und das, ich finde auch gut, dass er sich hinstellt und sagt, ja, kann doch nicht sein. Ich habe den Weg gewählt, dass ich eben mal keinen Gypsy Swing spiele. Also interessiert sich auch keiner für meine Musik. Er sagt das knallhart. Also auch gegen, ich sag mal, seine eigenen Landsleute, sage ich mal so ein bisschen. So nach dem Motto, wenn du nicht wirklich wie Django Reinhardt spielst, dann kommt dann halt keiner so ungefähr. Oder es kommen nur die anderen Leute, die sich dafür interessieren. Und das ist, ich sag mal, da muss man eben mit leben. Jeder sollte A, die Musik natürlich Django Reinhardt so spielen, wie er sie fühlt. Das bringt ja auch die Vielfalt rein. Wenn wir alle gleich spielen, dann gibt es auch keinen Unterschied mehr. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, man kann auch die Leute nicht dazu verdonnern, sich die anzuhören. Auch da hat sich natürlich viel getan. Wenn wir spielen, dann sind ab und zu Sinti da. Das sind immer Musiker. Das sind natürlich Leute, die selber ein bisschen spielen. Die Hörerschaft ist ja innerhalb der Sinti auch wesentlich kleiner geworden. Also wir haben uns gestern noch drüber unterhalten. Da waren wir in der Nähe von Göttingen. Und der Veranstalter sagt, ja, ich habe ja auch so eine Jugendgruppe mit Roma. Und denen sage ich dann immer, wenn Konzerte sind, sollen die vorbeikommen. Aber das schaffen die irgendwie immer nicht. Naja, sagt er, aber irgendwie stehen die auch eher auf Rapmusik. Und das ist klar. Also ich meine, die Jugend. Ich finde, auch das muss man respektieren und akzeptieren. Man kann auch jetzt die Jugend nicht zwingen, dass er wieder eigentlich ein Muster, in das man dann jemanden drängt. Ich kann jetzt nicht jemanden zwingen, Django Reinhardt zu hören, nur weil der Großvater eben Sindo ist. Also ich meine, wenn er eben halt Rap oder Hip-Hop hören will und wenn er es dann auf Romanesque hört, dann ist ja trotzdem irgendwas noch da, was eben halt auch wieder, ich sag mal, für die Herkunft spricht, dann ist das auch absolut okay. Also ich denke, da darf man nichts so heiß, also darf man es nicht heißer kochen, als es ist. Ich glaube, Gypsy Swing ist ein großer Teil auch der Community, aber es hat sich auch da leider natürlich in den, ich sag mal, jüngeren Generationen wesentlich mehr ausgedünnt. Das war vielleicht in den 60er, 70er Jahren noch ein anderes Verständnis. Da ist man eher noch zu Schnuckenack Reinhardt gegangen, als man heute vielleicht die Konzerte der Kollegen noch besucht.
Wenn du von Hip-Hop sprichst, würdest du dich hinreißen lassen auch zu einem Feature mit so Hip-Hop-Leuten?
Ach, ich war musikalisch immer offen und ich habe letztens hat mir mal die Frage gestellt, würdest du auch mit Helene Fischer spielen? Und ich finde, das ist immer schon so eine Frage, wo du merkst, die hat schon so einen negativen Unterton, wo ich gesagt habe, ja, warum denn nicht? Und ja, wie? Ich sage, wenn es was Interessantes gibt und das ein Millionenpublikum hört, ist ja auch nicht schlecht für den Gypsy Swing. Also man darf immer nicht vergessen, alles, was der Musik auch nützt, solange es eine gewisse Qualität hat, sollte man machen. Also ich bin halt anders als viele andere, da stehe ich aber auch zu. Also ich finde, man kann nicht irgendwie, ja, ich sage jetzt mal eben den politischen Menschen irgendwie jetzt versuchen darzustellen, aber und gar nicht zu sein. Also ich bin jemand, der wirklich die Musik als Musik für sich gefunden hat, der es auch mag, die Leute damit zu unterhalten, mit einer guten Qualität, aber der eben schon, ja, ich sag mal, das Wort Django Reinhardts in die Welt auch trägt. Und das ist eigentlich meine Aufgabe.
Danke für das Interview.
Bitte, bitte.
Eine ganz, ganz kleine Zugabe.
Das war ein Interview mit dem Jazzgitarristen Joshua Stephan.
das Thema Rom unterstrichen ja.
Radio Roma Respekt.
Subjekt, ne?
Komm mal Hip-Hop ein bisschen.
Das Thema Rom
Subjekt,
unterstrichen ja.
Akzeptiert uns.
Ja, wir sind doch auch Europäer.
Nein, wir sind mehr Europäer wie die.
Nein. Akzeptiert uns.
Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind.
Vom Jaff.
Die werden abgeschoben.
Radio Roma Respekt.
What the fuck? Was ist das für eine Nummer?
So eine Perle wegzuschmeißen.
What the fuck? So, come on.
Also nimmt uns doch endlich an.
Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht.
Das Thema Rom.
Romnia.
Unterstrichen ja.
Radio Roma Respekt.